Ja, heute geht es ans Fleisch oder ums Fleisch. Man kann es nennen, wie man will, ein schönes Stück Fleisch. Und Fasten ist immer etwas, was uns intensiv was kostet. Es gibt so ein Trend, der war vor ein paar Jahren stärker, meinte ich, als heute. Da hat man gesagt, ja, wir machen lohnender Verzicht. Und ich mache jetzt ein Fasten, ich mache ein Social Media Fasten, ich mache ein Shopping Fasten, ich mache ein nicht mehr Furzen Fasten. Einfach irgendwas, was man gerade Lust hat zu verzichten, nannte man ein Fasten. Und mir sträubt es da alle Haare zu Berge, die ich noch habe, weil in der Bibel es ganz deutlich und klar ist, um was es bei Fasten geht. Bei Fasten, da geht es um Essen und Trinken. Und alles andere ist super, wenn man auf irgendwas verzichten will, wenn man auf Autofahren verzichten will, wenn man auf Ferien verzichten will, wenn man verzichten will, morgens früh aufzustehen, wenn man irgendein Verzicht machen möchte, sei es drum, macht es. Aber Fasten ist was anderes. Und mir ist es wichtig, und vielleicht erscheint es dem einen oder anderen ein bisschen kleinlich, aber mir ist es wichtig, dass wir diese Begriffe, die biblisch gefüllt sind, nicht einfach ausleeren und neu füllen mit dem, was wir gerade Lust haben, sondern ganz bewusst daran festhalten, was die Bibel uns über das Fasten lehrt. Ich habe einen Text genommen, er ist ein bisschen länger, aber es geht mir eigentlich nur um den roten Teil, der Rest ist einfach so ein bisschen herum. Als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe und sie predigten dieser Stadt das Evangelium und machten viele zu Jüngern. Dann kehrten sie zurück nach Lystra und Ikonion und Antiochia, stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und sagten, wir müssen durch viel Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Und sie setzten in jeder Gemeinde Ältesten ein, beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn an, an den sie gläubig geworden waren. Das ist so, dass das Entstehen der ersten Gemeinden, der ersten Missionsgemeinden. Der Apostel Paulus ging mit Barnabas aus, er predigte das Evangelium, Menschen kamen zum Glauben und dann kehrte er wieder um und auf dem Rückweg begann er, die Gemeinden zu formieren und er setzte die Älteste ein. Später dann im Timotheusbrief, ein Brief an seinen Mitarbeiter Timotheus, wird er ihnen klare Anweisungen geben, wie diese Leute, die der Gemeinde vorstehen, wie diese Leiter aussehen sollen, ob man sie jetzt Hirten nennt, ob man sie Vorsteher, ob man sie Bischöfe nennt, das spielt eigentlich keine Rolle, es ist immer der gleiche Gedanke. Wir haben heute sogar noch neue Wörter wieder auch für das erfunden. Wir ertragen es irgendwie nicht mehr, die Leute Älteste zu nennen, vermutlich, weil nicht alle so alt aussehen, wie sie halt eben sind. Ich habe mich gefragt, warum macht das der Apostel Paulus so? Und zwar nicht, warum setzt er Leute ein, dass eine Gruppe von Menschen irgendwie eine Leitung, eine Ordnung braucht, dass es sich wie herauskristallisiert, wer leiten kann und wer nicht. Das scheint mir selbstverständlich. Aber warum macht er es auf diese Weise mit Beten und Fasten? Warum dieses Bewusste sich Gott hinwenden und sagen, Gott, zeige du uns, wer du haben willst. Was war der Grund? Ich denke, es gibt zwei Gründe. Und der erste ist, bei Jesus selbst zu finden. Jesus selbst hat, bevor er seine Leute ausgewählt hat, eine ganze Nacht lang im Gebet vor Gott verharrt. Gewacht, gebetet, nichts gegessen und hat gewartet, dass Gott ihm zeigt, welche 12 soll er auswählen. Mit wem soll er diesen Grundstein der Gemeinde legen? Wer ist hier berufen dazu? Das Zweite ist, wenn ihr ein bisschen bewandert seid in der Bibel, dann wisst ihr, dass der Apostel Paulus und Barnabas ausgesandt wurden für die Missionsreise. Sie gingen nicht einfach so. Sie haben nicht einfach gedacht, ich habe keine Lust mehr zu arbeiten, ich werde jetzt Missionar und gehe ein bisschen herum und lasse mich von den Leuten aushalten. Das war nicht ihre Intention, sondern Sie waren zusammen, haben gebetet, gefastet und dann hat der Heilige Geist in die Gemeinde hineingesprochen. Und in dieser Situation wurden sie auserwählt, berufen und dann gesandt und sie wurden, bevor sie gesandt wurden, wieder gesandt mit Beten und Fasten. Sie haben wieder Gottes Angesicht, Gottes Gegenwart gesucht und gesagt, wir müssen wissen, Vater, willst du das und wie soll es sein und stärke sie und rüste sie aus zu dem Dienst, den sie tun wollen. Mal ganz kurz gesagt, Paulus macht das, was er selbst erlebt hat vor der ersten Missionsreise. Er gibt das weiter, was er selbst erfahren hat, was sich selbst in seinem Leben bewährt hat, vor wichtigen Entscheidungen, in wichtigen Entscheidungen drin, kurz bevor man so richtig abdrückt, wird gebetet und gefastet. Das war das normale Leben der ersten Gemeinde. Dann, wenn es eng wurde, dann, wenn sie Fragen hatten, dann, wenn etwas nicht klar wurde, war, dann haben sie miteinander das Angesicht Gottes gesucht und sie haben miteinander diesen Verzicht geübt. Ich habe mit vielen Menschen, gerade auch jüngeren Menschen, oft über solche Entscheidungen gesprochen. Sind manchmal dann zu mir gekommen und haben gesagt, André, was soll ich tun? Das wäre möglich, das wäre das. Und ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Da habe ich gesagt, ja, hast du schon mal einen Tag lang gebetet und gefastet und Gott gefragt? Nein, ich dachte, wenn ich dich frage, genügt es. Ja, das ist natürlich ein totaler Irrtum. Also ich meine, das versteht sich ja von selbst, oder? Dass ich nicht die Weisheit mit Löffel gefressen habe, ich denke, das hat jeder schon gemerkt. Da braucht es nicht viel, wie soll ich sagen, da braucht es nicht viel Erfahrung. Aber mir ist aufgefallen, wenn ich das vorgeschlagen habe, gesagt, ja, du könntest zum Beispiel nach Anden gehen, dort hat es ein Gebetshaus, könntest dich mal einen Tag zurückziehen. Ach nein, habe ich keine Zeit. Und das ist für mich sehr spannend, oder? Wir müssen zwar wichtige Entscheidungen treffen, wir wollen zwar als Christen christlich leben, aber wenn es dann darauf ankommt, diese Schritte, die uns die Leute im Alten und im Neuen Testament zeigen, nämlich, dass man Gott sucht und befragt, das wollen wir irgendwie nicht. Für das haben wir keine Zeit in unserer Zeit, in der alles so schnell vorbeigeht. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr Dinge habt, die euch wirklich auffliegen, wo ihr fragt, was soll ich tun, was ist der nächste Schritt, das haben die Alten gemacht. Und es hat sich offensichtlich in ihrem Leben bewährt. Das haben die Apostel gemacht, das hat Jesus gemacht, das hatten unsere Vorfahren gemacht, das hat ein John Wesley gemacht zum Beispiel oder auch andere. Für sie war es selbstverständlich, dass sie vor Gott im Gebet und im Fasten waren. Und dann kommt immer die nächste Frage, ja, kann man da nur fasten, wenn man auch betet? Und ich denke, nein. Ich denke darum nein, weil das Gebet allein eine starke Kraft hat, das Gebet in der Gemeinschaft hat eine starke Kraft, das Gebet verbunden mit Fasten hat eine starke Kraft. Es kommt darauf an, in welcher Situation wir sind und was gerade ansteht. Ich hüte mich davor, eine Regel zu machen. Nur wenn man so und so macht, dann funktioniert es auch. Das ist Kabis. Das geht so nicht. Sondern wir müssen wie lernen, was ist jetzt dran. Und wenn du einen Werkzeugkasten hast und du musst irgendetwas reparieren, dann machst du den Kasten auf und suchst das beste Werkzeug für das, was du jetzt machen musst. Und genau so soll es auch in unserem geistlichen Leben sein. Gott gibt uns verschiedene Tools, verschiedene Werkzeuge, verschiedene Praktiken, die wir einüben können. Und je nachdem, wo wir gerade sind und was dran ist, können wir das eine oder das andere tun. Was für mich völlig klar ist, ist der Wert des Fastens auch für sich allein, wenn man jetzt keine Zeit zum Beten hat. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber viele Menschen, die fasten instinktiv in Krisensituationen. Ich sage euch ein Beispiel. Es gibt manchmal so Situationen, wenn zum Beispiel ein Mensch von uns geht, wenn er heimgeht, zum Vater geht Und in dieser Trauer und in dieser Not und in dieser Anspannung, wo sehr vieles kommt und wir sehr viele Entscheidungen treffen müssen, sagen wir Menschen manchmal, ich habe vergessen zu essen. Instinktiv. Es ist für uns wie selbstverständlich dann, dass wir auch mal uns konzentrieren auf das, was jetzt gerade dran ist. Und Fasten ist genau das. Wir konzentrieren uns nicht mehr aufs Essen, sondern mal auf etwas anderes. In der Bergpredigt heißt es so ganz lapidar, wenn ihr betet, dann macht es so. Wenn ihr Almosen gebt, dann macht es so. Wenn ihr fastet, dann macht es so. Und für Jesus scheint das einfach ganz normal zu sein. So normal, wie dass man Almosen gibt, so normal, wie wenn man betet, so normal ist es für ihn, dass man auch fastet. Und wenn Jesus das so selbstverständlich sagt, dann denke ich mir, könnten wir vielleicht so ganz zaghaft so eine Selbstverständlichkeit wieder zurück in unser Leben holen. Ich weiß gar nicht, warum wir in unserer Kultur das verlernt haben. Ich kann es nicht wirklich sagen. Vielleicht darum, weil wir so viel haben und es so unglaublich schwierig ist, nicht mehr zu essen. Vielleicht ist das der Grund. Weil überall immer Essen rumsteht, weil wir immer und überall irgendetwas naschen können, irgendwo zuschlagen können. Ich kann es nicht genau sagen. Ich weiß einfach, dass es oftmals auch zusammen einfacher geht. Wenn wir uns gegenseitig ermutigen und stärken, wenn wir miteinander unterwegs sind und nicht nur einfach für uns etwas tun, dann ist es oftmals einfacher, diesen Weg zu gehen. Und vielleicht lasst ihr euch ja auch ermutigen, wieder mal einen Schritt zu gehen in eurem Leben, mal wieder etwas anderes zu machen. Manchmal denke ich mir, dass viele Leute, ich muss da mal mein Mikrofon ein bisschen richten, dass viele Leute denken, mein Glaubensleben ist langweilig und eintönig geworden. Ich mache immer dasselbe. Ja, Kunststück, oder? Also ich sage es mal so, wenn man immer Radieschen anpflanzt im Garten, dann wachsen einfach nur Radieschen. Ist irgendwie logisch, oder? Also wenn du nichts Neues wagst, dann wird auch nichts Neues in deinem Leben passieren. Wenn wir zusammen fasten, dann haben wir plötzlich mehr Zeit. Oder wenn du auch allein fastest, du brauchst keine Zeit zum Einkaufen, du brauchst keine Zeit zum Kochen, du brauchst keine Zeit zum Essen, du brauchst keine Zeit zum Abwaschen. Ich kann jetzt nicht genau beziffern, wie viel Zeit das ihr spart, aber so in meinem Leben macht das gut 3/4 Stunde bis eine Stunde aus, weil ich ja nachher noch müde bin und noch ein Nachmittags-Verdauungsnickerchen mache, also ist das gut eine Stunde Zeit, die das Essen braucht. Nur eine Mahlzeit über den Mittag, die Hauptmahlzeit. Und wenn man jetzt wie zum Beispiel nächste Woche zusammenkommt und vorig Zeit hat, weil man eben nicht einkaufen, weil man nicht kochen, weil man nicht essen, weil man nicht abwaschen, weil man nicht nachher verdauen muss, dann kann man die Zeit im gemeinsamen Gebet füllen. Und ich habe hier, möchte euch das vorschlagen, wir werden nächste Woche wieder Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag über Mittag zusammenkommen. Ich habe draußen eine Kiste hingestellt. In diese Kiste könnt ihr Gebetsanliegen hineinwerfen. Und wir werden dann für euch beten. Und hier noch etwas ganz Wichtiges. Wenn wir zusammenkommen und beten für Anliegen von anderen Menschen, die uns ihr Herz öffnen und sagen, das ist das, was mir jetzt zuvorderst ist, hier brauche ich Gottes Eingreifen, dann ist das ein unglaublicher Akt des Vertrauens. Und dieser Akt des Vertrauens, der bedingt es, dass wir diskret damit umgehen. Was also überhaupt nicht in Frage kommt, ist mit jemand anderem darüber zu sprechen, was das Gebetsanliegen eines Dritten ist, kommt überhaupt nicht in Frage. Was überhaupt auch nicht in Frage kommt, ist, nachher auf die Leute zuzugehen und sagen, du, wir haben für dich gebetet, wie ist das jetzt ausgegangen? Weil das immer bedrängend ist für die Leute. Ich ermutige jeden und jede, die ein Gebetsanliegen hat, wenn Gott euer Gebet erhört, dann kommt und sagt es uns. Sagt, ich habe das hereingegeben und das hat Gott getan. Und da muss man auch nicht nachfragen, weil die Leute dasselbe sagen. Das gilt natürlich nicht, wenn es im 1:1, also wenn im persönlichen Gebet mit einer Gebetsfreundin, einem Gebetsfreund unterwegs sind und der sagt euch ein Anliegen, dann könnt ihr natürlich nachfragen. Aber alles, was in der Gruppe geschieht, bleibt in der Gruppe und soll nicht nach draußen gehen und bitte auch nicht nachfragen. Das einfach so als kleiner Nebensatz hierzu. Also wir treffen uns über Mittag und wenn man fastet, dann passiert etwas ganz Lustiges. Das hat Jesus selbst auch in der Wüste erlebt. Er hat 40 Tage lang gefastet und dann hatte er Hunger. Ganz einfach. Und man denkt manchmal, ja, Jesus ist so ein Übermensch, der konnte einfach über das Wasser gehen und alles war immer so einfach für ihn. Aber wenn er nicht gegessen hat, hatte er Hunger. Wenn er nicht getrunken hat, dann hatte er Durst. Das ist einfach normal. Und dieser Hunger und dieser knurrende Magen, das ist wie ein stilles Gebet. Das ist wie, wenn dein Körper dich dauernd daran erinnert, du bist jetzt vor Gott und was du tust, das tust du allein für Gott. Das tust du nicht, um abzunehmen, das tust du nicht, um irgendwie vor anderen Leuten gut dazustehen, sondern das machst du für Gott. Und der Sinn dieses Fastens ist, dass du dauernd in der Gegenwart Gottes lebst und viel bewusster lebst, weil du eben sagst, etwas, was mir von Natur her zusteht, was von Gott auch so gedacht ist, nämlich Essen und Trinken, mein natürliches Bedürfnis, das stelle ich zurück, weil ich Gott wichtiger finde als Essen und Trinken. Und in dieser Haltung erlebst du Gott auf eine ganz andere und neue Art und Weise. Natürlich auch mit Hunger und es gibt auch Anfechtungen, aber das ist so, ich nenne das wie, es ist wie ein stilles Gebet, eine dauernde Erinnerung, ich stehe jetzt vor Gott und ich lebe jetzt für Gott. Ich möchte im dritten und letzten Punkt noch etwas zu den Risiken und Nebenwirkungen sagen. Wenn man, wie ich, gesund und munter ist und ein bisschen Reserve hat, ich habe das ja vor einem Monat oder 6 Wochen etwa euch schon mal gezeigt, dass Reserven bei mir vorhanden sind. Wenn das so ist in eurem Leben, dann könnt ihr mit großer Wahrscheinlichkeit einfach fasten. Wenn es so ist wie bei mir, dass man eigentlich jetzt außer den Augentropfen, die ich nehmen muss, keine Medikamente nimmt, dann ist Fasten relativ unbedenklich. Vor allem, wenn man wie jetzt nächste Woche 4 Tage einfach nichts isst. Das ist nicht, das wird mein Leben nicht radikal verändern. Also meine Gesundheit nicht radikal verändern. Wenn man aber älter ist, wenn man Medikamente nimmt, wenn man zum Beispiel auch ein junges, hübsches Fräulein ist und schon an der Grenze des Hungerknagens ist, dann sollte man überlegen, ob das Fasten überhaupt etwas Sinnvolles ist für einen. Also wenn man gesundheitlich angeschlagen ist, wenn man regelmäßig Medikamente nimmt oder auch eben wenn man sehr dünn ist und immer kämpfen muss, dass das Gewicht nicht runterfällt, dann vielleicht besser nicht fasten oder vor allem das machen, was hier steht. Fragen Sie Ihren Arzt, nicht den Apotheker, sondern fragen Sie Ihren Arzt. Frag deinen Arzt, kann ich mit meiner Zuckererkrankung zum Beispiel fasten? Kann ich in meinem Alter fasten? Kann ich mit diesen Medikamenten fasten? Ist das sinnvoll, ja oder nein? Und dann gehorcht eurem Arzt. Wenn er Nein sagt, dann ist Nein. Da muss man nicht geistlich sein und denken, ja, aber der Pastor hat gesagt, Fasten ist was Tolles, ich muss jetzt fasten. Wenn man stillt, fällt mir gar noch ein, natürlich auch, macht keinen Sinn, dem Kind noch das letzte Milch oder dem Körper noch die letzte Kraft zu entziehen, wenn man sonst schon ausgesaugt wird. Da muss man einfach ein bisschen nüchtern und verständlich sein, oder? Das bringt sonst nichts. Ich hoffe, das ist ganz klar. Ihr müsst nicht fasten, weil ich das sage, sondern wenn fasten, dann weil ihr erkennt, dass das Gottes Weg ist, um euch zu begegnen. Und dann kommt es darauf an, ob ihr könnt oder nicht. Und es kann nicht jeder zu jeder Zeit fasten. Aber man kann auch fasten, wenn man zum Beispiel körperlich arbeitet. Das ist nur bedingt ein Problem. Und sonst, wenn man halt merkt, dass man dann sehr kraftlos ist, dann muss man halt wieder was essen. Es ist auch überhaupt keine Tragödie, wenn ihr mal anfangt zu fasten und euer Fasten abbrecht, weil es nicht geht. Ich habe einige Fasten abgebrochen, Einmal auch, weil ich krank wurde. Und wenn ich krank bin, dann macht es keinen Sinn, nicht zu essen. Dann muss gefuttert werden. Es gibt unterschiedliche Arten des Fastens. Und da merkt ihr auch, da könnt ihr auch noch ein bisschen schauen, wie es euch dabei geht. Eine Art zu fasten, oder das Erste, es geht immer um Nahrung, es geht immer um, was in unseren Körper reinkommt. Die erste Art zu fasten könnte auch sein, dass man zum Beispiel über Mittag einfach nur 2 Scheiben Brot oder 1 Scheibe Brot isst. Das ist so ein Teilfasten oder ein Verzicht auf leckere Speisen. Daniel hat das gemacht. Wer sich dafür interessiert, kann mal bei Daniel Buch im 1. Kapitel anfangen zu lesen. Er kommt schnell drauf. Dann etwas Zweites, was man tun kann, man kann auch einfach eine Mahlzeit auslassen. Zum Beispiel das Mittagessen. Ich schlage immer das Mittagessen vor, weil dort am meisten reinkommt bei den meisten. Wenn ihr abends so richtig reinbuttert, dann lasst doch das Abendessen aus. Wichtig hier ist, dass man nicht kompensiert. Also nicht, ich esse jetzt nichts am Mittag, dafür esse ich das Doppelte, was normal ist, dann am Abend. Das ist nicht der Sinn davon, oder? Oder wie jemand, der mir mal gesagt hat, ich faste jetzt schon so lange, und dann hat mir seine Frau gesagt, er trinkt jeden Tag 1 Liter Milch. Oder dann ist natürlich, kompensiert sich das auch, weil Milch hat ja auch Nährstoffe und so. Genau, was möchte ich noch sagen zum Fasten? Ja, probiert es doch einfach mal aus. Und es gibt, weil Fasten derart wichtig ist in der Bibel, auch viele Stellen, die uns warnen davor, wir sollen nicht auf die falsche Art und Weise fasten. Wir sollen nicht fasten, um von Gott etwas zu ertrotzen. Wir sollen fasten, weil wir Gott damit ehren wollen, weil wir unser Leben ihm geben wollen, weil es ein Akt der Hingabe ist, auf etwas zu verzichten, was uns zusteht, und einfach für Gott da zu sein. Und ich bin überzeugt, dass Gott das immer auch ehren wird. Es geht nicht darum, auf die Waage zu stehen und jeden Tag dann zu schauen, ach, ich habe wieder 200 Gramm weniger. Das ist auch nicht Sinn des Fastens. Wenn man fasten will, um abzunehmen, macht das auch Sinn. Aber das hat nichts mit dem Fasten zu tun, was die Bibel meint. Wir haben nächste Woche einige Anlässe. Und ihr könnt vielleicht auch mal, wenn ihr gut beieinander seid, ebenso gesund und buschbar wie ich, dann könnt ihr einfach mal einen Tag vielleicht fasten oder eben mal eine Mahlzeit auslassen. Was ihr immer könnt, auch wenn ihr nicht fasten könnt, ist dann die Gebetsanlässe kommen. Wir werden morgens um 6 bis 6:30 eine Zeit der Stille machen. Das ist so, dass ihr einen Bibelvers kriegt. Wir werden so 5 Minuten, vielleicht 10, je nachdem, stille diesen Vers an unser Herz nehmen, in unseren Verstand, in unser Leben hineinnehmen und dann aufgrund dieses Verses auch in das Gebet gehen. Jeder kriegt einen eigenen. Dann über den Mittag Fürbitte nochmals, bitte gebt uns eure Anliegen, wir beten gerne für euch. Wenn ihr keinen Zettel reinschmeißen wollt oder wenn ihr dann zu Hause seid und denkt, ach, ich habe es vergessen, könnt ihr mir auch ein WhatsApp schreiben. Abends, ja, ich habe hier mal geschrieben, Lobpreis, hören, beten, stille sein. Ich weiß noch nicht genau, wie wir die Abendzeiten füllen. Ich weiß mit großer Gewissheit, dass wir am Montag mit Lobpreis anfangen werden. Der Rest wird sich ergeben. Ja, es ist für mich immer eine spezielle Zeit und ich denke mir manchmal dann, ich sollte viel mehr fasten und so stille Zeiten machen. Aber dann geht es mir auch so wie vielen, oder? Ich denke dann, ich esse halt schon unglaublich gern. Und meine Frau kocht eben auch so unglaublich gut. Und darum ist es ein Opfer. Und darum geht es ein Stück weit. Nicht etwas, das man macht, weil jemand einem was befiehlt oder gebietet, sondern weil man sich dafür entscheidet, jetzt möchte ich mal Gott über alles stellen. Auch über mein persönliches Bedürfnis. Auch darüber, dass ich mir gewohnt bin, immer zu essen. Und dann, wenn der Magen knurrt, dann denk daran, es ist ein stilles Gebet und Gott wird es hören. Amen.